先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Jetzt zum zweiten Mal schon im Café Alibi. Wir begrüßen Philipp Felsch, der aus Berlin angereist ist und um uns über den Sommer der Theorie zu berichten, beziehungsweise wir wollen ihn natürlich wie üblich in ein Gespräch verwickeln. Ich will gleich, bevor wir das am Ende in irgendeiner Form vergessen, sagen, dass Aleida Aßmann im Dezember hier sein wird, am 16. Dezember, nicht wie manche ungeschickt voreilig formulierte Programme sagen, am 9. Dezember. Also ist eine Woche später, für die zu früh kommen, werden wir hier vielleicht eine Gedächtnislesung oder sowas veranstalten. Also am 16. dann hier auch um 20 Uhr.
Ja, für diejenigen, die das erste Mal heute Abend hier sind, will ich ganz kurz unsere Runde vorstellen. Wir sind der Tomasius Club. Das ist eine Gruppe illustrer, lesehungriger und gesprächsfreudiger Leute, wir haben uns dem Erbe Christian Tomasius verpflichtet, der 1688, also schon eine ganze Weile her, damals die erste wissenschaftliche Zeitung auf Deutsch oder Zeitschrift auf Deutsch herausgegeben hat, hier in Leipzig. Und wir wollen es ihm nachtun, jetzt nicht in schriftlicher Form, sondern in mündlicher Form. Deswegen zeichnen wir die Veranstaltung auch immer auf. Der Abend wird jetzt so ablaufen, dass wir etwa eine Dreiviertelstunde miteinander ins Gespräch kommen und Sie danach, oder währenddessen vielleicht auch, wenn es ganz dringend ist, die Möglichkeit haben, das Publikumsmikrofon an sich zu reißen und Ihre Fragen loszuwerden. Ich möchte ganz kurz unseren Gast vorstellen, Philipp Felsch, eben gerade aus Berlin angereist. Er hat Geschichte und Philosophie in Freiburg, Köln, Bologna und Berlin studiert, promovierte mit einer Arbeit über Laborlandschaften für eine physiologische Alpenreise ins 19. Jahrhundert, und zwar an der Uni Zürich, erschien dann 2007. Er war Stipendiat am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und dann auch am Internationalen Forschungszentrum für Kulturwissenschaften in Wien. Zurzeit ist er Juniorprofessor für Geschichte der Humanwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Eines seiner Bücher kann ich vielleicht noch kurz vorstellen, neben der Promotionsschrift ist das, wie August Petermann den Nordpol erfand. Das ist 2010 erschienen bei Luchterhand in München. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Buch, was wir heute in den Fokus stellen wollen. Heißt Der lange Sommer der Theorie, eine Geschichte der Revolte 1960 bis 1980. Entschuldigung, 1990, ja. Darin erzählt er die Geschichte des Merve-Verlages von den Anfängen bis eigentlich auch heute noch, also sozusagen fortlaufend, aber vor allen Dingen eben mit Fokus auf die 30 Jahre. Nebenbei wird gleichzeitig eine Geschichte der linken Theoriebewegung erzählt, vor allen Dingen eben die in Westberlin stattfand. Und sozusagen von einer Theorielastigkeit, die am Anfang stand, über eine Theoriemüdigkeit bis hin zur Hinwendung zur Kunst. So habe ich das jetzt mal verknappt. Dabei zeigt sich eben dieser Verlag als ein besonderer Verlag, auch als ein Seismograph sozusagen für neue wissenschaftliche Theorien, die vor allen Dingen mit dem Leben zu tun hat und die politisch aktiv sein möchte. Ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausführen, wir werden ja jetzt im Gespräch weiter darauf zu sprechen kommen. Mich würde als allererstes vielleicht interessieren, wieso dieser Verlag, wie kam es zu diesem Buchprojekt, was hat Sie da angesprochen, warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Durch Zufall. So wie das meistens ist, in meiner Erfahrung zumindest, mit Themen, denen man sich widmet und denen man sich dann länger widmet, im Endeffekt sogar dann einige Jahre. Der Anstoß kommt oft durch Zufall. Und gerade überlege ich, was ich als nächstes machen könnte und warte auf einen glücklichen Zufall, der mir dieses Thema zuspielt. Hier war es so, dass die Zeitschrift für Ideengeschichte, die sicher einige von Ihnen kennen, die es seit 10 Jahren jetzt gibt, mich im Grunde beauftragt hat, mir doch mal das in Karlsruhe im Zentrum für Kunst und Medientechnologie liegende Verlagsarchiv des Merbe Verlages anzuschauen, zu einer Zeit, als es das große Surkamp-Archiv in Marbach noch zumindest für die Öffentlichkeit nicht gab. Und ich war dann so begeistert von diesen Materialien. Auf der einen Seite, dass ich sofort das Gefühl hatte, das ist mehr als nur ein Artikel, der da drin steckt. Weil auf der anderen Seite ich nämlich durch diese Beschäftigung mit Merve im Archiv meiner eigenen Leserbiografie wieder begegnet bin. Das schildere ich auch in der Einleitung, ist auch nicht gelogen, sondern tatsächlich so passiert, dass ich seit einigen Jahren mich mit der Merve-Theorie eigentlich kaum noch beschäftigt hatte. Können wir vielleicht auch dann noch drüber reden, warum und warum man diese Bücher oder ich zumindest sie aus der Hand gelegt habe und dann mich erinnerte, wie wichtig die mal gewesen waren in den späten 90ern und mit was für einer Intensität ich diese Bücher gelesen hatte, zumindest einige, vor allem die von Foucault wahrscheinlich, aber auch noch ein paar andere. Und insofern kam da ein extrem interessantes Archiv, in dem man eben sofort auf diese diversen Briefwechsel stieß mit den berühmteren und auch den weniger berühmteren berühmten Merve-Autoren, stieß zusammen mit einem biografischen Interesse, dass ich nämlich rekonstruieren wollte, was diesen ganz speziellen Reiz dieser Art von Theorie für mich selber und eine Generation von Lesern ausgemacht hat. Und daraus wurde dann relativ schnell die Erkenntnis, dass ich diese Geschichte dass ich für diese Geschichte weiter ausholen muss und eigentlich bis in die 60er Jahre zurückgehen muss, um eigentlich die intellektuelle Energie nachvollziehen zu können, beziehungsweise die sozusagen ursprüngliche Akkumulation dieser Energie nachvollziehen zu können, von der ich selbst und meine Generation in den 90er Jahren dann noch gezehrt hat. Deshalb Merve.
Und das führt ja dann, also dieser Weg zurück, der führt dann quasi in die Formationsphase des späteren Merve-Verlegers Peter Gente, mit dem man dann einige Figuren kennenlernt und dann irgendwann, ich verkürze jetzt mal sehr grob, aber bitte Sie dann gleich da einzuhaken, in der Mitte der 60er Jahre auf die Reihe Theorie kommt, die dann so hieß und bei Surkamp in einem strahlenden Weiß erschienen ist. Meine Hegel-Ausgabe, die zu Hause steht, ist in dieser Ausgabe erschienen, also sehr schön weiß. Das ist aber bezeichnenderweise eine Reihe, die so einen gewaltigen Erfolg nicht hatte oder jedenfalls nicht so lange lief. Und dann verschmutzt die Theorie, wenn ich das auch mal wieder sehr zusammenfassen sagen kann, sie wird dann klein und dreckig und alternativ und irgendwie nicht mehr so genau und fühlt sich dann sehr wohl in diesen Merve-Bändchen, die schlecht gemacht sind, schlecht geleimt, voller Tippfehler oder überhaupt typografisch auch sehr ungelenk, also sehr sympathisch daherkommen. Manchmal auch, dass es dann schon etwas weniger lustig, schlecht übersetzt sind. Was aber damals auch gar nichts machte, weil man nahm eine ganz neue, vorwiegend dann französische Philosophie zur Kenntnis, die eben so wohltuend abwich von diesem Surkamp-Universum, das so rein und vielleicht vernünftig daherkam. Das war nicht die ganze Wahrheit über diese Theorie. Die Figur von Jakob Taubes steckt ja da schon drin und der Abweichler ist dann auch eine ganze Zeit präsent in ihren Büchern. Aber ich habe mir auch überlegt, ob man jetzt vielleicht mal zur Anschauung für die, die es vielleicht nicht kennen, diese Bücher mitbringen sollte. Also Aber der Unterschied ist schon mal sehr plastisch einfach dazu machen. Das sind diese weißen, gebundenen, sehr stabil gebundenen. Die Hegel-Ausgabe hält immer noch. Während also alles, was ich von Foucault, von Deleuze und so weiter habe, man muss ich aufschlagen wie eine Inkunabel aus dem 15. Jahrhundert, weil sie scheint.
Ja, ich habe auch in meinem Regal geguckt, ob ich noch ein Bändchen finde, aber ich glaube, ich habe das einfach so sehr dermaßen studiert, dass es alles schon auseinandergefallen ist und einfach nicht mehr existiert. Ich hätte gerne eins mitgebracht. Also von Foucault vor allen Dingen habe ich, also das war so eine rosa Bändchen.
Die Mikrophysik der Macht. Ich würde vielleicht Ihre Beobachtung oder Ihren Kurzabriss zum Anlass nehmen, um nochmal das Hauptanliegen des Buches vielleicht kurz zu kennzeichnen. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir, wenn wir über Theorie reden, über Bücher in ihrer Materialität sprechen. Das versuche ich aber in diesem Buch unter anderem, also die eigentlich Entstehung eines Genres, einer literarisch epistemischen Gattung, wie man vielleicht sagen könnte, zu beschreiben, indem ich auf all das schaue, was nicht nur die Inhalte dieser Texte sind, also Gebrauchsformen, Leseweisen, aber eben auch die Form der Bücher selbst. Das ist im Grunde der Versuch, das, was ich in meiner akademischen Laufbahn lange Jahre in der Wissenschaftsgeschichte gelernt habe, wo man also anfing in den 80er Jahren sich die Geschichte der Naturwissenschaften weniger als Ideengeschichte, denn als Geschichte von Laboratorien, Experimenten, wissenschaftlichen Praktiken etc. anzuschauen, dass man das jetzt mal auf die Geschichte dieser Theorie im 20. Jahrhundert überträgt. Und ich habe das Gefühl, dass man da relativ viel findet, gerade eben in Bezug auf diese von Ihnen eben erwähnten neuen Reihen. Es ist ja erstmal sowieso ein Novum, dass solche Texte im Taschenbuch erscheinen. Da ist die Deutsche Enzyklopädie von Rowohlt ganz wichtig gewesen, die in den späten 50er Jahren losgeht, ein paar Jahre nachdem das Taschenbuch als Medium überhaupt von Rowohlt in die Bundesrepublik importiert worden ist. Und dann fängt man ein paar Jahre später bei Rowohlt an, eben auch philosophische Texte, populärwissenschaftliche Texte im Taschenbuch zu verlegen, und es erstaunt, wie gut die gehen. Und kurz danach zieht Siegfried Unselt und zieht Surkamp danach mit der Edition Surkamp. Und es ist wirklich die eben zum ersten Mal literarische und theoretische Titel in Gemengelage produziert. Ich glaube, es ist die erste Reihe, zumindest in der Nachkriegszeit, die das tut. Ganz interessant, welche Diskussionen und welche Befürchtungen das auslöst in der Kulturkritik. Also das lässt wirklich an unsere tagesaktuellen Debatten um die Screen Culture und den Tod des Buches durch das Internet denken. Der Tod des Buches schien durch das Taschenbuch bereits besiegelt zu sein in den späten 50er Jahren, wenn man sich auch Kulturkritiker wie Enzensberger anguckt, den wahrscheinlich bekanntesten aus dieser Phalanx, dann kann man da feststellen, dass hier ganz offensichtlich der Untergang einer bürgerlichen, gelehrten Buchkultur beklagt wird, die auch an die Institution der privaten Bibliothek, der privaten Gelehrtenbibliothek etwa geknüpft ist. Also jeder C4-Professor musste ja seine eigene Bibliothek haben, hat er wahrscheinlich immer noch, auch wenn er nicht mehr C4-Professor heißt oder als Ordinarius offiziell nicht mehr angeredet wird. Aber es ist ganz klar, dass das Taschenbuch erstmal mit diesen Institutionen und mit dieser Art von Gelehrsamkeit nicht vereinbar scheint. Enzensberger befürchtet, dass Lektüre zu Konsum verkommt. Und dann werden seine eigenen Bücher bei Surkamp zum großen Erfolg. Und Unselt und die Buchhändler sind überrascht, dass eben gerade in der Edition Surkamp auch theoretische Titel so besonders gut laufen. Also Wittgenstein, Adorno, die erstmal ein Verrat zu bedeuten schienen an der Tradition dieser Art von sehr anspruchsvoller Gelehrsamkeit. Soll ich jetzt noch weiter erzählen oder wollen Sie mal wieder? Dabei war ich ja noch gar nicht bis zum Merve gekommen, aber da kommen wir noch hin. Ja.
Also das Interessante an diesem Verlag ist ja, dass sozusagen die Sakralität des Buches, also diese Unantastbarkeit der Gedanken, die da enthalten sind, ein bisschen verloren geht oder nicht nur verloren geht, sondern ganz bewusst nicht mehr geteilt wird, sondern es entsteht im Merve Verlag, und das ist ja ganz neu, so ein sozialistisches Verlagskollektiv, die leben und arbeiten zusammen, sind Copyright-Piraten und versuchen ein ganz neues Projekt da zu starten. Und das gleichzeitig mit so einer marxistischen Theorie dahinter, der Gebrauchsweisen von Texten, wie man zu lesen hat, das waren ja auch Lesezirkel. Und nicht nur ein Verlag, wie man das kennt. Also das muss man vielleicht dazu erzählen, dass das das Besondere auch an diesem Verlag ist. Also diese ganze Lebensform ist ja plötzlich eine ganz andere, eine subversive auch.
Genau, Theorie als Lebensform. Ich glaube, das kann man im Merve-Kollektiv, das 1970 gegründet worden ist, besonders gut studieren. Und deswegen verstehe ich diesen kleinen Verlag auch als paradigmatischen Mikrokosmos, an dem man eben die Geschichte und die Transformation der Theoriekultur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts generell ganz gut rekonstruieren und sich anschauen kann. Peter Gente, der Verlagsgründer, wäre übrigens beinahe selbst bei Suhrkamp gelandet, dann hätten wir keinen Merve-Verlag. Das ist aber schiefgegangen und deswegen gründet er dann 1970 dieses Verlagskollektiv, weil so seine Unikarriere stagniert. Er ist kein talentierter Schreiber und kriegt das auch von seinen Professoren an der FU so quittiert. Und dann gründet er eben dieses Verlagskollektiv, das in einer Zeit entsteht, in der viele solcher Verlagskollektive entstehen, teilweise aus bereits vorher existierenden Lesegruppen heraus. Also man könnte vielleicht von einer roten Gutenberg-Galaxis sprechen, die sich in dieser Zeit bildet und rasch expandiert. Und wenn man die empirische Buchmarktforschung sich anschaut, ist auch klar, dass in den 70er Jahren das Volumen dieser Art von Lektüre, also sowohl was die Produktion, aber auch, glaube ich, was den Konsum, was den Gebrauch angeht, seinen Höhepunkt erlebt. Deswegen ist im Übrigen dann auch die STW-Reihe, die blaue Reihe, viel erfolgreicher als die weiße, weil ich glaube auch der Hegel, der 20-bändige Hegel, ist bei STW dann viel erfolgreicher gewesen als in dieser ersten Ausgabe, die Sie noch haben, die natürlich vielleicht viel schöner ist. Aber zu Merve, tatsächlich ist das Büchermachen eben hier als politische Praxis verstanden. Man orientiert sich wie andere Kollektive auch an der chinesischen Kulturrevolution, die also versucht, bestimmte Gegensätze, die die kapitalistische Gesellschaft strukturieren, zu überwinden, zu vermitteln, Widersprüche vermitteln. Das ist programmatisch für diese Art von Kollektivarbeit, also natürlich den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, aber auch zwischen Männer- und Frauenrollen, zwischen den Intellektuellen des Verlags und den Arbeiterkindern, die also gerade erst über den zweiten Bildungsweg in die Uni gekommen sind. Das trifft nämlich auch für einige Mitglieder des Merve-Kollektivs zu. Und insofern ist die Arbeit an und mit den Theorien, also das Produzieren, das Verlegen von Theorie, eben zugleich verknüpft mit einer anhaltenden Auseinandersetzung und Diskussion um die Struktur der eigenen Arbeit. Das scheint mir generell für die Theorieentwicklung der 70er Jahre, die eben so schmutzig wird, wie Sie das beschrieben haben, typisch zu sein, dass es notwendig wurde, die Diskussion über die Gesellschaft, die man in den 60er Jahren mit der kritischen Theorie begonnen hatte, immer auch auf den eigenen Mikrokosmos zu beziehen. Das kommt aus dem antiautoritären Flügel der Studentenbewegung, der für Merve auch ganz wichtig ist. Und insofern ist dieses Büchermachen eben von einer ganz intensiven und auch sehr gut rekonstruierbaren, in Form von Diskussionsprotokollen rekonstruierbaren Lebenspraxis begleitet.
Vielleicht kann ich da mal einhaken, weil das macht, man muss unbedingt auf den Charakter des Buches aufmerksam machen. Das ist nämlich nicht, wie man vielleicht bisher aus der Diskussion schließen möchte, ein theoriegeschichtliches Buch, das ist es auch, aber es ist gänzlich, ganz und gar herausgearbeitet aus einer Fülle von archivalischen Materialien und Zitaten in auch veröffentlichten Werken. Und zwar ein so fein gesponnenes Netz, dass im Grunde jeder zweite Satz mit einer Fußnote endet, ohne dass man in jedem Falle dann gezwungen ist, hinten nachzugucken, weil man kann das Buch auch ohne die Fußnoten lesen. Es gibt dann mit den Fußnoten nochmal ganz interessante Einblicke, denn das sind nicht nur Nachweise, sondern auch noch kleine Kommentare drin. Aber dieses Buch bezeichnet oder schildert eine Geschichte, die ich aus eigener Anschauung auch ganz gut kenne und auch einige der Beteiligten, und könnte eine Geschichte der Philosophie oder des Denkens sein, eben der Umbruch dessen, was man mit Theorie so verbindet und warum Foucault so schrecklich wichtig war. Es ist aber eben mehr als das. Es ist eben auch der gelungene Versuch, aus den Quellen heraus eine, ja, so etwas wie eine Arbeit zu beschreiben, also das Tun und das Machen. Sehe ich das richtig, dass im Grunde die Kapitel, die ja manchmal bestimmten Denkern gewidmet sind, dann eben auch an bestimmten, sozusagen das Umfeld von bestimmten Buchprojekten rekonstruieren. Also die Geschichte der Arbeit an den Büchern und die Arbeit an dem Denken, was mit diesen Büchern ausgelöst wird oder angestoßen wird, die ist so eng verwoben, wie ich das also noch nirgendwo sonst so gelesen habe. Das macht auch richtig Spaß.
Ja, das Thema des Buches sind weniger die Theorien selbst, das haben wir jetzt schon, habe ich schon mehrfach gesagt, als eben ihre Gebrauchsweise. Das heißt erstmal natürlich, dass die Produzenten, die im Fall des Merve Verlags ja überwiegend in Frankreich, in Paris sitzen, eigentlich keine zentrale Rolle spielen, es sei denn, sie kommen, das passiert in den 70er und 80er Jahren häufiger, nach West-Berlin, um sich dem Zeitgeist auszusetzen, der in der Mauerstadt in dieser Zeit, also gerade ab den späten 70ern, irgendwie als besonders intensiv empfunden wird, auch in Paris. Ansonsten ist es eben eine Geschichte von Lesern, weniger von Schreibern. Und da versucht es in der Tat, die Texte, und das sind dann für mich natürlich auch jetzt auch sicherlich ausgewählt aufgrund meiner eigenen Vorlieben und aufgrund meiner eigenen Lesebiografie, sind dann häufig auch bestimmte Merve-Titel, wie zum Beispiel der wahrscheinlich allererfolgreichste Rhizom von 1977 oder dieses bereits erwähnte rosafarbene Foucault-Bändchen, was bei mir inzwischen total ausgeblichen ist und tatsächlich weiß, schon eigentlich der Theoriereihe von Surkamp nacheifert. Aber das ist jetzt auch nicht so eine prinzipielle Entscheidung gewesen, dass hier immer ein bestimmtes Buch im Zentrum steht. Es ging mir eigentlich darum, in den Kapiteln bestimmte zentrale Motive dieser Lebensform namens Theorie herauszuarbeiten. Also zum Beispiel die interessante Tatsache, dass es in den 70er Jahren, als die Theorieliteratur ihre weiteste Verbreitung in der Bundesrepublik und ihren größten Erfolg erlebt, eben auch ganz viele Theorien der Lektüre auf einmal zirkulieren, übersetzt werden, also von der Rezeptionsästhetik bis zu den fast allen Texten von Roland Barthes, Michel de Certeau, der den Leser als eigentlich Prototypen des listigen Konsumenten in den 80er Jahren schildert, aber auch Rhizom von Deleuze und Guattari ist eigentlich eine Leseanweisung. Also das finde ich erstmal erklärungsbedürftig und interessant, dass der Leser als neue Helden oder vielleicht besser Anti-Heldenfigur nach dieser großen politischen Zäsur von 68 in der Theorie aufersteht, in einer Zeit, in der wahrscheinlich mehr schwierige Texte dieser Art gelesen worden sind als jemals davor oder danach. Also wenn wir wirklich allein auf das Volumen an gedruckter und publizierter und verkaufter Theorieliteratur schauen.
Können Sie vielleicht die Figur Peter Gente und dann vielleicht auch die Heidi Paris, die ja auch eine große Rolle spielt, näher beschreiben? Denn der Gente, der war ja jetzt nicht ein Revoluzer, der auf die Straße ging und da Reden schmetterte, sondern war ja doch eher ein eher zurückgenommener Mensch, der eher ein Archivar, Sie haben an einer Stelle geschrieben, ein Enzyklopädist des Aufruhrs. Der am Anfang wahrscheinlich so ein Initiationserlebnis hatte, Adorno-Lektüre und dann sozusagen erstmal so loslegte, also von so einem Cineasten und alles Aufsaugende in Berlin, was an Kultur da war, plötzlich eben selber dann auch eine Kontur bekam.
Ja, Merve wird über die meiste Zeit von einem Paar gemacht, Heidi Paris und Peter Gente. Heidi Paris ist ganz wichtig gewesen für die Hinwendung zur französischen Theorie in den späten 70er Jahren, nachdem man in den ersten Jahren der Existenz des Verlagskollektivs vor allem italienischen Marxismus übersetzt hatte. Und sie ist vor allem dann auch in den 80er Jahren wichtig für die Hinwendung des Verlages zur Kunst und zu einer neuen Art von auch mit dem Nachtleben verknüpften Kulturlandschaft in West-Berlin. Da ist Heidi Paris schon aus generationellen Gründen, steht diesem ganzen Milieu sehr viel näher. Die ist, glaube ich, 15 Jahre jünger als ihr Lebensgefährte, 14. Wenn es im Buch steht, muss es stimmen. Also da ist auch eine halbe Generation zwischen den beiden. Peter Gente, muss man aber ganz klar sagen, spielt eine sehr viel größere Rolle im Buch. Und das hat folgenden Grund, dass ich glaube, in Peter Gente eine Figur entdeckt zu haben, die für eine bestimmte Generationserfahrung typisch ist. Es ist ja keine Biografie. Dieses Buch ist keine Biografie. Also psychologisch passiert da relativ wenig bei Gente. Er ist jetzt kein Romancharakter oder so, der durch bestimmte existenzielle Brüche hindurchgeht, auch wenn es die in seinem Leben mit Sicherheit gibt. Es geht ja wirklich um den Gegenstand Theorie. Und da ist Gente, glaube ich, ein guter Charakter, um den Leser an die Hand zu nehmen und durch diese Entwicklung des theoretischen Diskurses und der theoretischen Lektüre zu führen. Das fängt eben damit an, Sie haben es vorhin bereits angedeutet, dass er in den späten 50er Jahren auf die Minima Moralia von Adorno stößt. Ein Buch, was für viele seiner Generationsgenossen, glaube ich, ganz entscheidend gewesen ist, um diesen Reiz zu verspüren, wie ich sagen würde, eines neuen Genres, das sich irgendwo zwischen Literatur und akademischer Philosophie einnistet. Da sind die Minima Moralia fast so eine Art Blaupause, auch dieses antisystematische, sehr literarische, aphoristische Philosophieren. Es ist kein Wunder, dass Peter Gente die Minima Moralia bis an seinen Lebensabend immer geschätzt hat und auch nach Thailand, wo er seinen Ruhestand die letzten Jahre seines Lebens verbracht hat und also nur ein Best-of seiner Bibliothek hin mitnehmen konnte, da ist die Minima Moralia auch mit hingewandert. Ich glaube, das ist die Blaupause für diese Art von Merve-Theorie. Also damit geht es los, dann läuft er einige Jahre lang, wie viele andere auch, mit den Minima Moralia gewissermaßen als Brille, mit der er die Verhältnisse der frühen Bundesrepublik beobachtet durch West-Berlin. Und dann knüpft er aber auch Verbindungen zur West-Berliner Studentenbewegung, gehört eigentlich zum Inner Circle, kennt also wirklich alle von den wichtigen, von den STS-Figuren an der Freien Universität, von Dutschke bis zur Kommune 1 und Bader und später auch Ulrike Meinhof ist bei den Demos, bei den wichtigen Demos auf dem Kudamm dabei, bei der ersten Straßenschlacht vom Tegeler Weg. Also der Mann ist wirklich in großer Nähe dieser ganzen Ereignisse der von 68 in West-Berlin und trotz allem tut er sich da nie als Aktivist und auch nicht als Autor hervor. Ich hatte bereits angedeutet, dass er kein guter Schreiber ist. Ich habe eine Seminararbeit in die Hände gespielt bekommen, die Gente bei Peter Sondi verfasst hat, die ist grottenschlecht zu lesen. Also das ist kein Vergnügen. und da kriegt er auch eine entsprechend schlechte Note dafür. Das große Talent Gentes ist die Lektüre. Der macht sich in den frühen 60er Jahren in West-Berlin bereits einen Namen dafür, dass er alles von Adorno gelesen hat, was Adorno seit den 20er Jahren, aber eben auch in der Gegenwart, an ganz verschiedenen und teilweise sehr entlegenen Orten publiziert hat. Und
es gibt diese schöne Geschichte, wo er Adorno, einen Adorno-Text entdeckt, der offiziell nicht ein Adorno-Text ist.
Und ja, genau. Ja, dieses Buch zur Filmmusik zusammen mit Hans Eisler verfasst.
Wo er dann dem Adorno groß schreibt, ja, ich denke doch, dass dieser Text von Ihnen ist. Und Adorno sehr geschmeichelt sagt, ja, das haben Sie als Erster herausgefunden.
Genau, also der kann den Adorno da herausriechen, weil das Buch nämlich unter dem Autorennamen von Hans Eisler vertrieben wird, weil Adorno aufgrund auch seiner proamerikanischen, zumindest offiziellen Haltung in der Bundesrepublik sich da die Finger nicht schmutzig machen wollte. Also Gente ist wirklich ein Trüffelschwein der Theorie, ein Sammler und Jäger im Dschungel dieser schwierigen Texte und beginnt dann eben auch in den 60er Jahren schon so umfangreiche Dossiers anzulegen, aus denen er später dann den Merve Verlag, die ersten Merve Titel destilliert. Und kurz noch zum Punkt Generationserfahrung. Es ist ja immer wieder angemerkt worden, dass die 68er, die theorieversessenen bundesrepublikanischen 68er relativ wenige Theoretiker, sagen wir mal, ersten Ranges hervorgebracht haben, die zum Beispiel heute den Status von Klassikern erlangt hätten. Da gibt es nicht so viele, muss man einfach sagen, aus dieser Generation. Die plausible Antwort lautet natürlich, dass diese Generation ihren historisch kompromittierten Vätern durchaus das Wort entzogen hat, aber nicht um es selbst zu ergreifen, sondern um es den Großvätern eigentlich zurückzugeben, also jener Generation von Theoretikern, die in die Emigration gezwungen worden war in den 30er Jahren, die hat man gelesen, die hat man wiederentdeckt, die mussten ja teilweise wirklich auch aus den Archiven herausgeholt werden. Das vergisst man immer so schnell, dass es damals eben noch keine Surkamp-Gesamtausgaben zum Beispiel von Adorno gab und das sind 20 Bände, also da sind ganz schön viele auch kurze Texte drin, die man sich an entlegensten Orten irgendwie zusammensammeln musste. Das gleiche gilt für Walter Benjamin. Und dieses Talent, dieses rezeptive Talent und diese rezeptive Begeisterung, die natürlich auch Anlass zu sehr viel Kritik gegeben hat, dass diese Generation ja entweder selber nicht in der Lage war, eigene Ideen zu entwickeln oder dass sie im Grunde, dass hier eine Form von Entpolitisierung stattfindet, weil man sich nämlich in diese Gefilde der praxisfernen Theorie begibt. Aber dieses Talent zur Rezeption und zur Lektüre verkörpert Gente, also inkarniert er geradezu. Und deswegen ist er, glaube ich, eine gute Figur, fast ein Idealtypus, um so ein bisschen teilweise auch so wie eine Schachfigur durch dieses sich verändernde Feld der verschiedenen theoretischen Diskurse hindurch geschoben zu werden.
Aber er macht ja etwas daraus. Also er bleibt ja nicht ein Leser, sondern er macht ein ganzes Programm. Und das Programm hatte doch den großen Vorteil, wenn man das sehr summarisch sagen darf, bitte machen Sie das dann ein bisschen differenzierter, vielleicht an Beispielen, dass das keine dicken Bücher waren und dass das Bücher waren, die was mit der Erfahrung zu tun hatten, die auch ganz neue Gegenstände in das Philosophieren einbrachten, die nicht sozusagen nichts von diesem weißen Kardinalsgewand der Theorie hatten. Ich weiß jetzt, Kardinalsgewänder sind gar nicht weiß, aber jedenfalls von diesem priesterlichen Gewand der Theorie an sich hatten, also die man nicht irgendwie lernen mussten. Ja, diese Texte, die dann vor allen Dingen später aus der französischen Ecke kamen, jedenfalls, das waren Texte, die man tatsächlich eben auch in der Kneipe kaufte. Ja, wo, das wird ja auch ausführlich beschrieben in diesem Buch, ein immenser Verkehr von Raubdrucken war, von kleinen Schriften, wo dann sozusagen Merve, wenn man so will, gar nicht auffiel. Also das schloss dann daran an. Und das waren Texte für den Gebrauch, für Leser. Das heißt, für Leute, die nicht unbedingt promovieren wollten. Das war für Leute, die lesen wollten und im Lesen irgendwie weiterkommen wollten, ihren Kopf irgendwohin befreien wollten. und tatsächlich das auf verschiedene Weise versuchten. Und da war Merve ein unglaubliches Angebot. Man wusste gar nicht genau, wo die Linie dieses Verlages war. Negativ konnte man das immer sagen. Es war einfach viel interessanter und spannender, als was die anderen so pflegten. Inklusive Rororo, wo ja dann Sartre rauf und runter kam. Ja, aber das war so monolithisch irgendwie. Das war so ein Denken. Und selbst Adorno ist dann quasi dieser alten Theorie zugeschrieben worden, die aus einem Guss ist, die sich irgendwie behauptet gegen die Phänomene. Berühmter Aufsatz über den Jazz, ja, der ihm dann immer sehr übel ausgelegt wurde. Und die neuen Texte, die hatten nichts von dieser von diesem ungnädigen Verhalten gegenüber der Wirklichkeit. Ist das jetzt überzeichnet oder kann man da vielleicht ein paar Beispiele bringen?
Überzeichnet. Natürlich, so wie ich auch im Buch überzeichne, denn sonst kann man gar keinen Erzählfaden gewinnen. Also außerdem dachte ich eben, Kardinalsgewänder sind rot, oder? Das passt ja auch irgendwie ganz gut. Ja. Die Theorie bei Suhrkamp, und ich glaube, dass Suhrkamp tatsächlich für die Erfindung dieser Gattung in der Bundesrepublik eine ganz wesentliche Rolle spielt. Es gibt auch schöne im Marbacher Nachlass, Verlagsarchiv, überlieferte Diskussionen darum, wie man diese weiße Reihe nennen soll. Und Theorie setzt sich erst nach längeren Diskussionen durch und hat, glaube ich, dazu geführt, dass es diesen Kollektivsingular ohne weitere Attribute, dass der sich so durchgesetzt hat und dass wir bis heute wissen, was das heißt. Theorie machen zum Beispiel. Ja, das ist ja eine Wendung, die sich erstmal gar nicht unbedingt selbst erklärt. Von vornherein war die Programmatik bei Suhrkamp, wir wollen kurze Texte machen, aktuelle Texte, die situativ auch auf die politische Situation Bezug nehmen. Das ist also von ganz oben, von Unseld wird das quasi auch so angeordnet und das ist die Idee. Wenn man sich dann das Suhrkamp-Programm anguckt, denn es gibt ganz klar den Versuch oder den selbst erteilten Auftrag, ein auch sichtbares und spürbares Gegengewicht zur akademischen Philosophie mit diesen Büchern zu setzen. Also schon, dass man das im Paperback herausgibt und eben nicht in der in Leinen gebundenen Gesamtausgabe, so wie die philosophischen Klassiker bis dato eben vorlagen, schon das war ein durchaus revolutionärer Schritt. Insofern gibt es auch diesen schönen Begriff von der Paperback Revolution. Vielleicht die erste der vielen verschiedenen Revolutionen, Kulturrevolutionen, die die 60er Jahre charakterisieren des 20. Jahrhunderts. Die Idee ist also, wir machen kurze Texte. Natürlich ist Suhrkamp dann vielleicht auch von seinem Erfolg, von seiner Etablierung als prestigereichster geisteswissenschaftlicher Marke bis heute vielleicht, aber definitiv seit den späten 60er Jahren eingeholt worden. Und man kann verfolgen, wie dieses Theorieprogramm immer monumentaler wird. Also Ende der 60er fängt man dann an, diese bereits mehrfach erwähnte Hegel-Gesamtausgabe zu machen. Und kurz danach fangen sie dann mit der 20-bändigen Adorno-Gesamtausgabe im Taschenbuch an. Und dann gibt's diese schöne Rezension von George Steiner im Times Literary Supplement, der also diesen bis heute ja kurrenten Begriff der Suhrkamp Culture prägt. Das ist aus einer Rezension dieser 20-bändigen Adorno-Gesamtausgabe, zugleich aber auch zu bedenken gibt, ob das nicht eine neue Form von unread Monumentality erzeugen würde. Also dass man jetzt eben anfängt, wie in den alten leinengebundenen Gesamtausgaben, gegen die man sich ursprünglich mal gewandt hatte, diese Art selbst zu produzieren. Verlage wie Merve überbieten dann eigentlich das Suhrkamp-Geschäftsmodell, indem sie noch kürzere, eigentlich muss man ja sagen, Paratexte herausgeben. Denn Merve, die Nische des Merve-Verlags, das Geschäftsmodell besteht ja gerade darin, dass man nicht die Hauptwerke herausgibt. Das beginnt erst in den 90er Jahren mit Neil Plateau, glaube ich. Und man kann auch ein paar Vorläufer noch dingfest machen, wo also längere monographische Texte aus dem Französischen direkt übersetzt werden. Aber die stilprägenden und bis heute auch erfolgreichsten Merve-Bände sind eigentlich ganz kurze Texte, Interviews, Zeitschriftenartikel, die im Umfeld von solchen Hauptwerken erschienen waren. Weil Gente so ein Kenner der französischen Zeitschriftenszene war und seit den mittleren 60er Jahren spätestens die wichtigen Zeitschriften alle im Abo hatte, konnte er einfach diesen Wissensvorsprung ausnutzen, um daraus dann häufig auch nicht lizenzierte deutsche Aufsatzsammlungen zu kompilieren. Hier wird also die Idee, dass Theorie eben nicht systematisches, sondern fragmentarisches Philosophieren ist, eigentlich auf die Spitze getrieben. Und das hat sicherlich den Erfolg dieser Marke Merve in einer Zeit ausgemacht, in der eben auch die Studentenbewegung fragmentarisch wird, in der sie den akademischen Charakter zunehmend verliert. Also es gibt, Dietrich Dietrichsen hat mal geschrieben, Theoriediskussionen in den 70ern hatten nie wieder das Niveau von Adorno-Seminaren. Das theoretische Niveau von Adorno-Seminaren, das stimmt vielleicht auch in gewisser Weise. Das Ganze wird weniger akademisch, lebensnäher. Da sind diese Paratexte, die Merve übersetzt und bündelt und herausgibt, treffen so einen Nerv der Zeit.
Das ist mir jetzt irgendwie zu harmonisch. Also so von Surkamp, Surkamp gerät so in die Krise und dann kommt Merv und trifft den Nerv der Zeit. Also erstens mal würde ich mal die direkte Frage stellen, ist denn Theorie fragmentarisch oder ist es dann, wenn es fragmentarisch wird im Denken, nicht was anderes, was Besseres als Theorie? Dann würde ich auch denken, diese Adorno-Seminare, ich habe auch Schilderungen von Teilnehmern gehört, da bin ich sehr froh, dass ich da nie da drin war. Das waren ja sehr autoritäre Veranstaltungen, ja, diese zwei Zirkel, von denen die reden und von denen die nur hören dürfen und so. Da bin ich doch ganz froh, dass so jemand wie Gente kommt und sozusagen Texte für Leser gibt, für Leute, die darüber reden können, die eben nicht weiter, also dieser mehrfach angesprochene Punkt führt doch dazu, jetzt zu fragen, das ist ja so ein bisschen irgendwie erschlichen, dass das so ein langer Sommer der Theorie war, ja? Oder sagen wir mal, diese Theorie sieht, also ich meine, die Surkamp-Theorie sieht auch irgendwann mal welk aus, ja? Und dann kommt diese Merve-Theorie und tanzt im Dschungel. Also das ist doch irgendwie was anderes. Oder kann man das so rüberziehen?
Ich möchte es rüberziehen. Das ist eigentlich auch der Einsatz des Buches. Es gab verschiedentlich die Frage, warum denn eigentlich Theorie, warum nicht Kritik zum Beispiel? Eine sehr berechtigte Frage, weil das, was in den 60er Jahren hier als Theorie anläuft, könnte man synonym auch als Kritik beschreiben. Dann müsste man aber tatsächlich in den späten 70er Jahren spätestens eine ganz starke Zäsur machen, weil nämlich ein Großteil dessen, was bei Merve zum Beispiel erscheint, sich erstmal ganz polemisch von der Idee von Gesellschaftskritik oder Ideologiekritik, wie sie bis dato betrieben worden war, abwendet. Können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen, was die französischen Theoretiker so anders macht, ob das vielleicht gar keine Theorie mehr ist. Also ein Foucault zum Beispiel, der liest sich natürlich für 70er Jahre Leseraugen erstmal wunderbar erfrischend, nah an den Phänomenen, empirisch, der verzichtet auf diese ganzen Allerweltsbegriffe der Widersprüche und diese dialektischen Totschlagargumente und ist auf einmal im Grunde ein Historiker auch. Und trotz allem würde ich dafür plädieren, und das wird ja unterstützt durch die Begriffsgeschichte dafür, also als ich in den 90ern auf diese Diskurse stieß, war von Theorie die Rede. Ganz klar, Foucault innerhalb des Instituts für Geschichtswissenschaften an der Humboldt-Universität, das war Theorie. Und deswegen haben viele Dozenten sich komplett dagegen damals noch gewehrt. Das barg also noch ein Provokationspotenzial. Ich würde sagen, dass diese Gattung, dieses Genre, also wenn man diese Behauptung mitgeht, dass das etwas Neues ist, was da in den 60er Jahren entsteht, dass das bis in die Gegenwart hinein fortbesteht, obwohl sich in der Zwischenzeit verschiedene Paradigmenwechsel vollziehen. Ich glaube, dass die Gebrauchsweise, die Art und Weise der Bezugnahme auf dieser Texte, vor allem auch ihr latenter Antiakademismus, ich glaube, dazu gehört immer auch, also zumindest im deutschsprachigen Kontext, ein auf Distanz gehen zum rein akademischen Diskurs. Theorie ist eben insofern auch keine Philosophie, als dass sie nicht ausschließlich innerhalb der Universität stattfindet, sondern ihr Pathos gerade daraus bezieht, dass sie lebensweltlich ist, dass sie politisch ist, dass sie existenzielle Bedeutung besitzt. Und das wird in gewisser Weise symbolisiert, auch durch den Bruch mit den akademischen Langformaten. Ja, übrigens ist das, glaube ich, etwas, was es in Frankreich in dieser Form gar nicht gibt. Also all diese Autoren, die in Deutschland dann Theorieautoren bei Merve werden, das sind Professoren im Collège de France, und es gibt ja auch keine vergleichbaren Bücher in Frankreich. Deswegen waren die ja auch so froh, Foucault zum Beispiel, dass seine Westberliner Verleger ihm da diese schönen kleinen Bändchen vorlegen, die eben so den Geist der Revolte der 70er Jahre so schön symbolisieren. Trotz allem liegt es hier sehr nahe, einfach auf auch unterschiedliche Nationalkulturen zu rekurrieren. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht die Theoriebegeisterung der deutschen 68er und folgenden Generationen durchaus auch mit dem Kulturprotestantismus in Verbindung bringen, also mit der Flucht aus der großen Institution heraus, mit der Bildung eigentlich von Freikirchen, die sich um emphatisch gelesene Texte herumgruppieren. Das hat im katholischen Frankreich in dieser Form nie stattgefunden.
Ich denke, das stimmt alles, aber ich denke auch, die existenzielle Lebensverbundenheit vor allen Dingen der französischen Autoren, die hat vor allen Dingen dazu beigetragen, dass der Verlag auch diese Dauereditionen hatte, also davon eben auch ganz gut dann über die Runden kam. Und dann gab es aber dann offenbar doch einen Bruch, um jetzt mal ein Stückchen weiter wieder zu gehen, also von der Theoriebesessenheit dann in so eine Theoriemüdigkeit, die vor allen Dingen dann mit dem sogenannten deutschen Herbst dann zusammenhängt, wo dann sozusagen sich wieder neu erfunden werden muss, auch als Verlag. Was hat's sozusagen mit diesem deutschen Herbst auf sich und wie geht's dann weiter?
Wir behalten mal diese Frage kurz im Hintergrund, weil ich, Entschuldigung, ich muss aber da mal jetzt irgendwie widersprechen, weil jetzt ist meine schöne Illusion, dass es sich auch um einen leicht ironischen Gebrauch des Wortes Theorie handelt, zunichte gemacht, weil jetzt sozusagen die deutsche Theorieversessenheit für relativ stabil und unzerstörbar gehalten wird. Aus der Perspektive eines etwas Älteren, der damals sozusagen das miterlebt hat und der selber auch so seinen Foucault-Moment hatte. Also aus meiner eigenen Perspektive würde ich sagen, wenn ich das jetzt rückwärts beurteile, dass mit dem französischen Denken ja, kann man sagen, die Tradition der Phänomenologie griff, die keinen Theoriebegriff kennt, nie gekannt hat. Bei Husserl schon, später dann nicht mehr. Ja, also bei Foucault fällt das Wort, glaube ich, auch nirgendwo. Bei Badiou fällt es dann und bei anderen. Also man spielt damit, aber man verbindet eigentlich nicht einen Anspruch. Ja, der auch nicht unbedingt mit Kritik, aber das, was Wissen heißt, was eben sich auch mit den Dingen verbündet. Ich meine, die revolutionäre Kraft von Foucault'schen Texten, der sich mit Sexualität und mit Gefängnissen und mit Hermaphrodismus und so weiter beschäftigt, das hat man bei deutschen Philosophen vorher nie gelesen und ja auch seitdem nicht. Ja. Die Leute, die ihn theoretisch ernst nahmen, wie Manfred Frank, ja, haben das ziemlich schief gesehen sozusagen und haben das dann auch später gemerkt, dass das irgendwie gar nicht die Lage war. Also dieses Buch, Was ist Neostrukturalismus, ist eigentlich eine Konstruktion eines theoretischen Wesens des französischen Denkens, das es so gar nicht gab, außer in diesem Buch. Also nicht anders überprüfbar. Deswegen wollte ich nochmal fragen, also ich sehe schon, dass in den 90er Jahren dann die deutschen Philosophen sich sozusagen die Franzosen rückanverheiraten. Ja? Dann ist aber auch die Zeit, wo Surkamp dann Foucault herausgibt, ja? Und die Merve-Übersetzungen in die Mülltonne haut und sie alle neu machen lässt. Also das ist ja, ja, ist das Ihre Perspektive?
Zu glatt. Man darf nicht vergessen, Ordnung der Dinge, Wahnsinn und Gesellschaft und so, das wird alles in den frühen 70ern bei Surkamp übersetzt.
Schlecht.
Schon. Ja, man wundert sich, okay, das ist aber jetzt ein rhetorisches Argument. Man wundert sich natürlich zum Beispiel, dass die Ordnung der Dinge nicht längst nochmal neu übersetzt worden ist. Eine furchtbare Übersetzung, teilweise wirklich fehlerhaft und irreführend, die dazu führt, dass Studierende sich die Zähne ausbeißen an bestimmten Kapitelüberschriften.
Weil sie kein Französisch können.
Ja, ich wollte jetzt Ich hatte eine wunderbare Antwort mir zurechtgelegt.
Das war gar keine Frage.
Nee, aber trotzdem, ich wollte darauf... richtig, genau, klar, die Theorie. Okay, das ist ja bekannt, dass die sogenannte French Theory eine amerikanische Erfindung ist und in Frankreich in dieser Form gar nicht existiert. Ich glaube auch, dass das man eine analoge Geschichte für den bundesrepublikanischen Kontext erzählen kann. Ich glaube, dass diese Autoren hier als Theorie rezipiert werden. Insofern, und das ist ja auch, muss man immer wieder hervorheben, es ist eine Rezeptionsgeschichte eigentlich, überwiegend französischer Autoren. Mich interessiert aber, was mit diesen Autoren in Frankreich, in Deutschland passiert. Ich glaube, wenn man das mal idealtypisch auseinander dividieren will, dann ist die Geschichte der Produktion von Theorie eine französische in dieser Zeit. Und die Rezeption ist aber in Deutschland eigentlich viel interessanter, weil es eben hier dieses Genre Theorie gibt, was in Frankreich nicht so eine große Rolle spielt, weil es Formen der Lektüre gibt, die selber ganz viel inkorporieren und tradieren an subversiven Potenzial, was man bis 68 zurückverfolgen kann, also wo hier Lesekulturen eine große Rolle spielen, die, glaube ich, in Frankreich auch nicht so für die Rezeption dieser Texte so entscheidend sind. Also die Rezeptionsgeschichte hat aus diesen Texten, auch wenn sie in Frankreich, und in der Tat, der Begriff der Theorie, Althusser gibt diese Reihe heraus, Theorie bei Maspero, die ist auch für die Theoriereihe bei Surkamp in gewisser Weise so eine Blaupause, die ist aber auch nicht so erfolgreich und läuft auch nur ein paar Jahre und Foucault hat, glaube ich, da nie irgendetwas herausgegeben. Und der Begriff der zum Beispiel Epistemologie ist in Frankreich vielleicht viel wichtiger oder des Strukturalismus oder so. Also Theorie ist gar nicht so diese Marke dort, aber in den Rezeptionskontexten, also in den USA auf der einen Seite und in Deutschland auch, wird, glaube ich, aus diesen Autoren Theorie. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was es sonst sein sollte. Also welchem Genre würden Sie Foucault zum Beispiel, wenn Sie jetzt dazu gezwungen wären, ihn einem Genre zuzuschlagen, was würden Sie sagen? Es kann ja dann sonst nur, es könnte ein Literat sein, ein Historiker oder ein Philosoph.
Und ja, ein Philosoph ohne Theorie. Das ist für mich gar kein Problem. Ich meine, die Geschichte wäre total interessant, auch noch zurückzuverfolgen, weil wenn die Deutschen so stark sind in der Rezeption der französischen Denker, dann muss man ja mindestens sagen, dass die Franzosen vorher super stark waren in der Rezeption deutscher Denker. Ja? Also wir hätten den Nietzsche nie so kennengelernt, wenn er nicht durch französische und zum Teil auch italienische Lektüren gelaufen wären, und sogar Heidegger ist auf diese Weise wieder eingeführt worden in das Denken. Also die Geschichte ist noch komplexer, aber wir sind schon reichlich fortgeschritten in der Diskussion und wollen, wir können hier weitermachen, aber wir können auch das Mikrofon weitergeben, falls im Publikum eine, ja, bitte auf das Mikrofon warten.
Kann ich noch ganz kurz ein Wort sagen zu Ihrer Frage? Und da fasse ich mich jetzt ganz kurz, weil das inzwischen habe ich diesen unangenehmen Hang entwickelt, immer so ausufern zu werden bei diesen Themen. Also der deutsche Herbst besiegelt für große Teile der Westberliner Linken, zu der eben auch das Merve-Kollektiv gehört, endgültig die Hoffnung auf eine gesamtgesellschaftliche Revolution, kann man vielleicht mal so verkürzt sagen. Und desavouiert die Idee einer heroischen Moderne, die also bestimmten Akteuren die Möglichkeit einräumt, im Verbund mit der Geschichte selbst auf ein bestimmtes Ziel hin zu agieren, so wie das vielleicht am extremsten die Terroristen in dieser Zeit getan haben, die ja auch tatsächlich sehr intensive Theoriearbeit übrigens machen. Also die RAF hat jahrelang, verbringt sie damit, eine Theorie der Revolution in ihren frühen Denkschriften zu erarbeiten. Also das darf man auch nicht vergessen. Insofern ist das dann wirklich ein Ereignis, was den Paradigmenwechsel fast geradezu erzwingt. Und bei Merve heißt das, man wendet sich gegen die Dialektik, die ja genau diese rationale, mit der heroischen Moderne vielleicht im Verbund stehende Idee von Geschichte impliziert. Und die französischen Theoretiker sind einfach die avanciertesten und schlauesten Renegaten dialektischen Denkens. Das waren ja selbst alles mal Marxisten, also zumindest mit fast, also mit der Ausnahme von Deleuze vielleicht, der zumindest nicht in der, genau, der nicht in der Partei war, Kommunisten. Sie haben aber natürlich, wenn man an Foucault oder auch an Lyotard zum Beispiel denkt, der ganz wichtig ist für dieses neue Verlagsprogramm, sich sehr intensiv darum bemüht, intellektuelle Waffen gegen das dialektische, sprich marxistisch oder hegelianisch-marxistische Denken zu entwickeln. Und Vergleichbares gibt es im deutschen, deutschsprachigen Angebot nicht. Und insofern ist das, macht das diese Texte, glaube ich, so attraktiv. Man könnte da jetzt noch auf die lebensweltliche Ebene heruntersteigen, wo es um diese Praxis des ewigen Diskutierens geht im Merve-Kollektiv. Das kann man auch mit Foucault wunderbar aushebeln, indem hier nämlich Sprache auf einmal auf eine ganz andere Art einfach angeguckt wird. Wie eine befremdliche Wucherung nämlich zum Beispiel, die also nicht auf einen Konsens, sondern auf reine Selbstvermehrung angelegt ist.
Ja, eigentlich wollte ich anknüpfen an das, was Herr Schneider gesagt hat, nämlich dieser Link zwischen der französischen Theorie und der deutschen Philosophie, nämlich eben diesen Rückbezug, den Sie jetzt auch ausgeführt hatten, Herr Felsch, nämlich inwieweit es wichtig für auch die deutsche Kultur ist, die Merve-Kultur in einer gewissen Hinsicht nach 68 überhaupt erst erfolgreich werden zu lassen, nämlich dahingehend, dass das wilde Denken, das wilde deutsche Denken von den Franzosen entdeckt wird, und sozusagen wieder rückgeführt werden kann nach Deutschland zurück, nämlich nämlich Nietzsche und Heidegger auf eine ganz andere Art zu lesen, als bis dahin in Deutschland diese beiden ja sehr umstrittenen Philosophen gelesen werden mussten und konnten und die Franzosen dann ein neues Faszinosum hervorgebracht haben, was plötzlich auch in so einer Form von Entideologisierung einen neuen Charme und eine neue Faszination bekam. Ich glaube, genau auch das, was Sie gerade sagten, Herr Felsch, mit dem Ende eines marxistischen Denkens haben die Franzosen eine Möglichkeit geschaffen, in einer entideologisierten Form philosophisch zu denken und gleichzeitig aber politisch zu bleiben. Und das ist, glaube ich, das Interessante daran, weil es auch im weitesten Sinne in Form des Destrukturalismus dann eine Art zu denken ist, die am Ende kein Wahrheitsanspruch mehr in diesem philosophischen deutschen Sinne beanspruchen wollte, wie es in Deutschland ja lange der Fall war. Und das eben auch ein Grund war für diese 68er-Generation aus dieser Tradition des Deutschen herauszubrechen.
Ich würde das ja gerne weniger normativ betrachten, sondern einen Schritt zurücktreten und erstmal den Franzosen jetzt nicht unbedingt Ideologiefreiheit attestieren, sondern einfach erstmal gucken, was ist für die Zeitgenossen so interessant an diesen Denkern in den 70er Jahren, soweit ich das als Nachgeborener rekonstruieren kann. Aber was geht möglicherweise auch was geht dabei möglicherweise auch verloren? Also man kann durchaus die Merve-Theorie der 80er Jahre auch als manieristisch bezeichnen und gerade da, wo sie sich den schönen Kunsten nähert, wo sie auf einmal eine geradezu überbordende Lust entdeckt, sich von diesem Seminarmarxismus auch sprachlich zu befreien, entwickelt sie einen Hang zum Karlauer, also zum Beispiel die ersten deutschen Publikationen zum Anti-Oedipus, Deleuze, Guattari, geht so Anfang der 80er los, dass die ersten Symposien abgehalten werden, am Rande der akademischen Szene natürlich immer nur und da gibt es einen Sammelband, Schizo Schleichwege heißt der. Das ist so eine der ersten Anverwandlungen des Anti-Oedipus, wo alle Beiträger den Nachnamen des Herausgebers, Kölner Psychoanalytiker mit dem Nachnamen Heinz, angenommen haben. Also die heißen dann alle Heinz, Norbert. Und man kann jetzt aus heutiger Sicht dann raten, wer dahinter steckt. Norbert Heinz, Christoph Heinz. Aber zum Beispiel auch der Literaturpapst und Kritiker Hubert Heinz, also Hubert Winkels, der ist da auch mit dabei. Also und auch die Schreibweise hat diesen Hang zum Karlauer, zum Wortspiel. Also da ist durchaus auch etwas, eine heftige Gegenreaktion drin in dieser Rezeption. Insofern würde ich jetzt erstmal gar nicht unbedingt mit diesen großen Münzen sozusagen der Ideologiefreiheit und so diskutieren oder argumentieren. Ich muss sagen, heute, 40 Jahre, nachdem wir angefangen haben, auch im deutschsprachigen Kontext diese französischen Denker zu rezipieren, sind viele ihrer Gesten auch abgenutzt, muss ich sagen. Und das erzeugt ja vielleicht auch eine gewisse Ratlosigkeit, was eigentlich mit der Theorie los ist. Ich bin auch immer mal wieder, werde ich angehalten, prognostisch tätig zu sein in solchen Diskussionen. Was ist denn jetzt eigentlich und wie geht's denn jetzt weiter? Und das ist ganz, das wollten Sie jetzt auch als nächstes fragen wahrscheinlich. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich glaube, es steht außer Frage, dass ein bestimmtes Wahrheitsprivileg, glaube ich, die Theorie im Moment nicht mehr hat, also so wie sie das mal hatte. Es ist keinesfalls ausgemacht, dass wir der Theorie einen höheren oder einen privilegierten Zugang zur Wahrheit zubilligen würden im Vergleich zur Literatur, zur Wissenschaft oder auch zur Kunst. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass es das ist jetzt mal eine steile These, können Sie danach in kleine Schnipsel zerreißen. Ich glaube, dass die von uns jetzt so in der letzten Dreiviertelstunde diskutierte Theoriekultur, wenn man dann doch mal versucht, eine inhaltliche Bestimmung wirklich aus der Vogelperspektive zu finden, identisch ist mit irgendeiner Art von Geschichtsphilosophie, also Dialektik, Teleologie, rationale Geschichte oder deren emphatischer Ablehnung und Bekämpfung, die dann aber auch natürlich im Dunstkreis dieser Problematik verbleibt. Also wie verorten wir uns in der Geschichte? Wo stehen wir? Was ist die Moderne? All diese Fragen, die dann auch im westdeutschen Kontext, wenn man auch an Poetik und Hermeneutik und so in den 60er Jahren denkt, Säkularisierung, also alles große geschichtsphilosophische Münzen. Und die Franzosen sind in den 70er Jahren irgendwann die Autoren, mit denen man dagegen vorgehen kann. Jetzt haben wir dann kommt das Säurebad der Postmoderne und der Dekonstruktion in den 80er Jahren. Und Generationen von Lesern werden dazu angehalten, die großen Erzählungen fallen zu lassen. Dieser Gestus, glaube ich, wie eben gesagt, ist inzwischen auch, hat sich auch totgelaufen. Und ich meine umgekehrt wahrzunehmen, dass es durchaus ein wieder wachsendes Bedürfnis an Geschichtsphilosophie gibt, an großen Erzählungen. Ich muss nur an so einen Begriff wie das Anthropozän zum Beispiel erinnern, der in Berlin irgendwie in unterschiedlichsten Kultureinrichtungen herumgeistert. Also eine größere Erzählung haben die Geisteswissenschaften, glaube ich, noch nie gemacht. Trotz allem ist der Rückweg zu einem optimistischen, teleologischen, geschichtsphilosophischen Modell auch verstellt. Und insofern habe ich manchmal das Gefühl, dieses Erbe der geschichtsphilosophischen Reflexion, das ist ungeklärt. Damit wissen wir eigentlich nichts mehr anzufangen. Wir können uns aber auch nicht mehr unbedingt damit begnügen, es immer wieder als gescheitert und obsolet zu bezeichnen. Und das kennzeichnet vielleicht eine gewisse Zirkularität auch in der Theorieproduktion und trägt dazu bei, dass es irgendwie schwierig ist zu sagen, was jetzt so das nächste große Ding da sein könnte.
Ja, also diese Frage knüpft ein bisschen daran an. Ich habe mich gefragt, auch vorher schon, was jetzt der große Gewinn ist, Wissenschaftsgeschichte zu betreiben oder genau dieses Buch zu schreiben. Ist nicht der Inhalt der Bücher, über die geschrieben wird, also die Theorien und so weiter, ist das nicht viel wichtiger? Und sollte man nicht da ansetzen, anstatt irgendwie zum Beispiel in die Geschichte zu schauen und zu gucken, was war, eventuell dann Prognosen über die Zukunft zu machen, was sein könnte? Also ist auch ein bisschen polemisch gemeint.
Ich will jetzt nicht für den Autor antworten, aber ich will auch darauf hinweisen, dass er sein eigenes Buch ein bisschen missrepräsentiert, wenn er jetzt zu diesen großen Thesen sich aufschwingt, weil das Buch ist sehr viel genauer. Und eben, ich will das nochmal sagen, dass es eben über Arbeiten berichtet und eben Sätze wählt, die das auch deutlich machen, dass die Leute sich positionieren. Also das ist tatsächlich sehr interessant zu lesen, wie man denkt über bestimmte Texte, französische oder deutsche, wie einzelne Figuren, andere Figuren kommentieren. Also es ist auch eine politische Welt vieler Figuren, die sich sehr scharf beobachtet. Ja? Und das hindert natürlich jetzt den Autor nicht, auch größere Thesen zu vertreten.
Also darauf würde ich erstmal mit meiner persönlichen Erfahrung antworten, dass für mich diese Texte wieder an Interesse gewinnen durch eine historische Kontextualisierung. Das, was ich auch schon lange mit philosophischen Klassikern gemacht haben will, dass ich sie aus ihrem historischen Kontext heraus verstehen will und dass sie dann interessanter werden für mich, ein Hegel, ein Kant. Ich bin natürlich aber auch Historiker und habe irgendwann vom Hauptfach Philosophie zum Hauptfach Geschichte gewechselt. Insofern ist das auch mein spezifisches Interesse. Aber ich habe das Gefühl, dass diese, für mich zum Beispiel, ich habe jetzt tatsächlich durch das Buch naturgemäß nochmal wieder ganz viel Merve-Theorie gelesen, tue das aber auch jetzt im Nachgang. Also es hat tatsächlich für mich diese Texte wieder neu lesbar gemacht. Und Foucault als reines Werkzeug zu behandeln, fand ich irgendwann langweilig. Und ich finde es interessanter, diesen Autor auch zu meinem Gegenstand zu machen, wobei ich das natürlich aus einer Heuristik heraus mache, die ganz stark von der Lektüre von Foucault auch geprägt ist, vielleicht. Aber ich würde ehrlich gesagt skeptisch gegenüber der Idee sein, dass man diese Texte hermetisch gegen ihre Historisierung abschotten sollte. Das erscheint mir als Kanonisierung, die diesen Autoren selbst vielleicht, okay, das ist jetzt auch schon so ein bisschen rhetorisch gesagt, diesen Autoren vielleicht auch dem Geist dieser Autoren selber auch zuwiderläuft. Also warum sollen wir das zu, das ist ja natürlich, das ist im Grunde, was Sie vorschlagen, ist, das passiert, wenn man einen Text zum Klassiker erklärt. Insofern steckt natürlich auch eine Profanierung in dem, was ich tue. Ich würde aber ganz stark dafür plädieren, und zwar nicht, um diese Texte vom Tisch zu wischen, sondern um sie neu und interessanter wieder lesbar zu machen.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort vielleicht für den offiziellen Teil. Nee, wir kommen noch dran. Ich wollte nur sagen, es gibt einen inoffiziellen Teil, also einfach den Teil nach dem offiziellen Teil, wo wir auch noch miteinander reden können. Der Autor hat extra ein Hotelzimmer genommen, um nicht gleich weglaufen zu müssen.
Also das letzte Kapitel heißt ja auch Dispositive der Nacht über die Kunst des Biertrinkens. Also insofern sind Sie auch herzlich eingeladen, jetzt weiter mit uns zu sprechen und zu trinken, nachdem der letzte sein Wortbeitrag.
Also das führt jetzt tatsächlich noch mal so kurz weg. Wir können das auch als Schlusswort stehen lassen. Na gut, dann frage ich noch. Nee, Moment, ich versuch's.
Ja, komm, frag.
Ich versuche das zusammenzubinden. Es gibt gegen Ende des Buches zwei Kapitel, die ein bisschen was mit dem zu tun haben, was gerade gesprochen wurde. Nämlich, dass es in der Geschichte von Merve jetzt aus meiner Lesart zwei Figuren gibt, die ein bisschen rausfallen aus dem Narrativ, was du erzählst und was heute präsentiert wurde auch, nämlich eine Figur, die für so ein problematisch Werden von den Kategorien von rechts und links steht, nämlich Karl Schmidt, vermittelt über Jakob Taubes, den es auch im Verlag gibt, und andererseits Niklas Luhmann, der sozusagen bezüglich dieses Abschieds von der großen Erzählung, der Abgrenzung von der großen Theorie oder auch von der akademischen Theorie ja nun sozusagen wirklich nicht so richtig reinpasst. Deswegen fände ich gut, wenn du nochmal was zu den beiden Figuren sagst und wofür die sozusagen stehen innerhalb dieses der Merwe-Geschichte und innerhalb vielleicht auch sozusagen dieser Geschichte einer bestimmten Theorie Linken.
Ganz kurz, Karl Schmidt steht, glaube ich, im Merwe-Kontext für ein neues Modell von Intellektualität, für eine neue intellektuellen Figur, die nicht ein repräsentativer Intellektueller ist, der auf eine Öffentlichkeit einwirken will, der eine Bewegung auslösen will, sondern das ist eine Idee von clandestiner, eingeweihter, initiierter Intellektualität. Man wird auch bewusst ein bisschen hermetisch und verständigt sich sozusagen im Kreise von Eingeweihten. Ich glaube, dafür sind diese rechte Autoren bei Merwe wichtig. Die haben nämlich solche Modelle von Intellektualität ausgearbeitet, die es auf der Linken nicht so in dieser Form gibt. Erstmal noch vor allen politischen Inhalten, wobei das natürlich auch politische Implikationen hat. Luhmann, dazu hätte ich im Grunde gerne noch viel mehr gemacht. Luhmann kommt ja wirklich nur so en passant vor, irgendein Rezensent hat geschrieben, am Ende kommt ein ganz lustloses Luhmann-Kapitel. Also lustlos überhaupt nicht, aber natürlich total unterbelichtet. Wobei Luhmann, glaube ich, also wenn wir jetzt über Historisierung sprechen und mich juckt es geradezu, auch Luhmann noch stärker zu historisieren, ist aber nicht leicht, weil der tatsächlich, ich glaube, das hat der Jürgen Kaube irgendwo mal geschrieben, Luhmann lebt so ganz stark einfach tatsächlich von seinem Zettelkasten und von seiner Lektüre und von seinen, einfach, das ist in gewisser Weise ein Theorieunternehmen, was erstmal vor allem innerakademisch angeregt wird und gereizt wird. Also da liefert er auch einen Beleg eigentlich für seine eigene These von sozusagen so einer funktionalen Ausdifferenzierung und Geschlossenheit. Faszinierend. Die Systemtheorie, das ist natürlich die große Erzählung, die irgendwie die größte Halbwertszeit zu haben hat und die in gewisser Weise unangekratzt immer noch auch in der Gegenwart sehr gut funktioniert. Die Systemtheorie macht ja diesen hochinteressanten Move, dass sie eben nicht Gesellschaft quasi vom Ideal abwärts, sondern dass sie Gesellschaft vom Chaos aufwärts beschreibt. Also jede Form von gesellschaftlicher Ordnung ist eigentlich etwas, was, also fast wie so eine Art Soziotheologie, dass man voller Verwunderung und Erstaunen davor steht und sagt, unglaublich, dass es das gibt. Also so wie die Physikotheologen, mit denen Darwin sich auseinandersetzen musste, die vor der Existenz des menschlichen Auges oder der Pfauenfeder standen und sagten, okay, jetzt schweife ich aber ab. Sie wissen schon, was ich meine. Können wir im Anschluss noch drüber sprechen?
Genau, vielen jetzt gibt es den Anschluss und den Abschluss vorher. Wir danken Philipp Felsch.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Bar ist noch kurz geöffnet.